Liebe Freunde des gepflegten Wortes, heute Hairless in the Cloud mit unserem ersten Studiogast, Christoph Hagenschmidt. Cool, dass du da bist. Cool, dass du den weiten Weg gemacht hast vom südlichsten Deutschland, fast schon an der Schweizer Grenze aus Freiburg. Freut mich sehr. Wird ein cooles Gespräch werden.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Marco, welche Folge haben wir denn heute?
Keine Ahnung.
Du hast zwischendurch irgendwie schon andere Folgen ohne mich gemacht, habe ich mitgekriegt.
Eine einzige und ich habe dich gefragt. Ich bin nicht wirklich fremdgegangen, sondern wir legen eine offene Beziehung hier.
Es fühlt sich irgendwie ein bisschen falsch an.
Okay. Ich habe mir das schon gedacht, deswegen habe ich ganz kurz vorher gefragt, ob ich darf, dass du gar keine andere Wahl hattest. Nee, der Erfolg mit dem Carsten war die 26. Ja. Wir sind heute bei der 27. Es sei denn, wir machen da so ein Special draus. Weil heute,
wir haben keine News. Wir zählen hoch, wir fangen nicht wieder mit diesen komischen Zahlen an. Das haben wir schon mal gehabt, das Problem am Anfang. Heute ist 27, wunderbar. Ja, Christopher, wie sieht's denn aus? Du bist schon ziemlich lange bei Glück und Kanya. Ich glaube sogar möglicherweise länger als ich. Ich bin 2002 gekommen. Wann bist du gekommen?
Ja, ich bin auch 2002 gekommen, aber ich glaube, ich bin ein paar Monate länger als du dabei. Genau, ich erinnere mich noch daran, wie du dazu gekommen bist. Aber ja, stimmt. Seit 2002 bei Glück und Kanya.
Wie komme ich eigentlich dazu, dass ich denke, du hast irgendwie deine IT-Karriere irgendwie spät angefangen? Du hast schon einiges davor gemacht, aber im Endeffekt so viel älter als ich bist du jetzt auch nicht. Hast genauso angefangen, also so ganz unterscheiden tut sich das nicht, ne?
Ja, das ist richtig. Ich habe nach dem Abitur habe ich erstmal, ich wollte eigentlich immer eine IT-Karriere in der IT machen. Bin dann aber irgendwann auf die Idee gekommen, dass ich ständig vor dem Bildschirm sitze, nicht das Wahre ist. Mhm. Und habe mich dann für ein Architekturstudium entschlossen, welches ich noch mit einer Zimmermannslehre davor gefüllt habe, um, so war die Idee, hinterher die Praktika nicht machen zu müssen. Das wäre dann anscheinend so gewesen. Aber im Studium habe ich dann festgestellt, nach immerhin 4 Semestern, dass mir das Ganze doch zu künstlerisch angehaucht ist. Und man, mir war es einfach lieber, wenn man sagen konnte, das ist richtig und falsch und nicht ich irgendwie vor irgendwelchen Professoren sitzen musste und meine Entwürfe irgendwie verteidigen und die dann gesagt haben, ja, okay, gut, aber gefällt uns doch nicht so.
Und die Architekten sitzen ja auch viel vorm Bildschirm, ne?
Ja, sicherlich, mittlerweile definitiv, ja. Gut, könntest du ja vermeintlich auch bei Entwürfen aussuchen, ob du vor einem Zeichenbrett sitzt oder so, ne? Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist heute Standard, dass eigentlich fast jeder Beruf ziemlich viel vor dem Bildschirm sitzt mittlerweile.
Und dann bist du direkt von der Architektur, von dem Architekturstudium, bist du dann direkt zu Glück und Kanya gewechselt? Oder da war noch in Frankreich Aufenthalt, glaube ich, dazwischen oder sowas, oder?
In Frankreich war davor, das war die Lehre. Die habe ich in Frankreich gemacht, bei den Compagnons du Devoir. Und dann habe ich in Berlin mein Architekturstudium gemacht oder teilgenommen sozusagen und habe dann in Berlin an der FH noch ein IT-Studium angefangen. Aber dann hat mich irgendwann Berlin, glaube ich, auf einen gewissen Grad überfordert. Das war mir einfach zu groß. Die Stadt hat so aufwendig von A nach B zu kommen. Auch übrigens was mich im Architekturstudium gestört hat, weil du warst so viel unterwegs, um zu irgendwelchen Sites zu kommen, wo du dir anzuschauen hattest, wie da jetzt städtebaulich das Ganze umgesetzt war. Mhm. Und genau, danach bin ich dann zur GK gekommen, die ich primär eigentlich durch Zufall. Ich habe mich bei mehreren Firmen beworben für ein BA-Studium damals. Und genau, bei GK bin ich dann vorstellig geworden.
Das heißt, es war ein duales Studium. Da warst du halb in Mannheim, glaube ich, hast du studiert. Ne? Genau. Und halb hier gearbeitet sozusagen.
Ja. Krass, dann bin ich echt der Frischling hier. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
Wann bist du zu GK
gekommen? 2005. Na gut, ich hatte private Beziehungen zur Geschäftsleitung.
Ja.
Deswegen war ich ab und zu mal
da. Wir könnten jetzt Geschichten auspacken. bei dieser Firma, bei der du zuvor warst, hatte ich auch mal ein Vorstellungsgespräch und ich meine, du warst da sogar auch in der Runde gesessen.
Ach du meine Güte, wirklich?
Ja.
Oh mein Gott, aber das Lustige ist ja auch,
das machen wir an Weihnachten vielleicht.
Genau.
dass Christian Segor damals mein Vorstellungsgespräch gemacht hat und der jetzt hier auch wieder nach Hause gekommen ist sozusagen.
Die Welt des Kleinen zieht alle aufs Mutterschiff.
Ja. Krasse Firma. Ja, cool. Und wie kommen wir jetzt eigentlich auf die Idee, dich einzuladen? Wir haben vor circa einem Jahr, also ich meine, es gibt natürlich viele Gründe, die dafür sprechen, dich als angenehmen Gesprächspartner hier mit reinzunehmen, aber ganz konkret haben wir vor circa einem Jahr ein gemeinsames Projekt beendet, in dem wir
das hat mich gerade irritiert. Ja. Das ist eigentlich länger her, dass wir da saßen. Aber genau, beendet
haben wir es vor einem Jahr. Und da waren wir, glaube ich, so eineinhalb, vielleicht manche sogar 2 Jahre drin. Und da haben wir uns an sehr vielen Tagen die Woche bei dem Kunden getroffen, um da in dem Projekt zu arbeiten. Und wie das so ist, da geht man zusammen Mittagessen, da geht man zusammen Kaffee trinken auch zwischendurch und unterhält sich auch über andere Themen. Und das war dann immer ein bisschen vereinnahmend, wenn dann auch Leute vom Kunden dabei waren, haben meistens wir so die Gesprächsthemen bestimmt, weil wir es immer ganz interessant fanden, mit dir da zu sprechen. Und da haben wir gedacht, es ist mal notwendig, diese Themen hier reinzutragen in unseren kleinen Podcast und da mal ein bisschen genauer drauf einzugehen oder es wieder zu beleben vielleicht auch ein bisschen.
Soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass wir beim Kunden nur quatschen. Ne? Also wir tun auch was für unser Geld. Aber irgendwie musste man ja quasi den Stau abwarten, um wieder zurück nach Offenbach zu kommen oder ins schöne Freiburg. Von daher.
Ganz genau. Ja, fangen wir vielleicht mal erst damit an, wie du die Welt siehst, Christopher. Also die Sache ist ja die, was fällt denn auf, wenn du deinen Rechner startest, morgens beim Kunden, da ist doch irgendwas anders wie bei allen anderen, oder?
Du willst darauf abzielen, dass da ein Linux startet?
Ganz oder? Genau.
Ja, ich muss gestehen, das war eine Zeit lang so. Mhm. Das hat sich mittlerweile geändert, aber ja, für einen Zeitraum von, ich würde mal so schätzen, 3 Jahren oder sowas, habe ich primär meinen Linux-Rechner hochgefahren und habe dort mit den Standard-Tools, die man kennt, versucht, auch gegen Office 365, das, was wir hier als Glucania primär als Tools der Wahl benutzen, mich damit zu verbinden. Mittlerweile mehr oder weniger aus einer gewissen Not heraus oder gezwungenermaßen bin ich auf Windows 10 auch. Zum einen natürlich Eat Your Own Dog Food. Das ist immer so ein Aspekt. Du musst die Sachen benutzen, um sie auch kennenzulernen. Zum anderen ist es so, dass der Hypervisor von Windows 10 einer der wenigen ist, die sehr entspannten Virtual TPM dir zur Verfügung stellen. Und die Lösung, die ich da auf Linux präferiert habe, die kommen jetzt so langsam in den Bereich rein. Also KEMU ist so das Main-Emulations-Feature, welches unter den ganzen Hypervisern dort hängt. Und mit der Version 4 kommen die jetzt da rein, dass sie dir das eben auch anbieten. Deswegen spekuliere ich ein bisschen drauf, dass ich vielleicht demnächst wieder zurückschwenken kann. Mhm. Also warum den Virtual TPM? Den Virtual TPM brauchst du eigentlich im Modern Workbase oder Future Workbase-Umfeld.
BitLocker.
Deswegen genau, um BitLocker zu machen. Ja. BitLocker könntest du theoretisch noch machen. Stimmt, also theoretisch könntest du es wahrscheinlich noch simulieren, indem du irgendwie mit USB-Stick bootest oder sonst was. Aber Secure Boot ist auch noch so ein Thema. Mhm. Und ich habe mich vor kurzem mal wieder hingesetzt und hatte nämlich auf einem Hypervisor KEMU 4 und habe den Virtual TPM jetzt auch hinbekommen. Da war noch ein Bug drin. Also Virtual TPMs gehen schon länger, aber da war ein Bug drin, damit er auch unter Windows funktioniert. Jetzt ist es aber so, dass der Virtualizer Proxmox, also ist das Tool meiner Wahl da an der Stelle, dass die Secure Boot irgendwie eine Firmware benutzen, wo sie genau ein Feature rausgestrippt haben, weil das bei ihnen für Instabilitäten sorgt. Und seitdem geht es da auch nicht mehr Secure Boot. Ne?
Also lass uns mal die Kette ganz kurz komplett machen. Also es ist ja so, wenn du dann kein TPM hast, wie du schon sagst, dann hast du BitLocker-Probleme. Dann hast du aber auch Secure Boot-Probleme. Und das wiederum sorgt dafür, dass du keine Compliant-Maschine hast, entsprechend, um gegen die Office 365 Services zu gehen. Das heißt, Conditional Access hält dich davon ab, da auf eine komfortable Art und Weise mit den Office 365 Diensten zu arbeiten. Ne?
Genau, richtig. Also das ist der Hintergrund da und wir proklamieren ja genau diese Schutzmechanismen, dass wir die haben wollen und dann eben auch über Conditional Access das Ganze abfangen. Und wenn du das testen willst, dann sollten halt deine VMs das auch
irgendwie bekommen. So, das heißt also, du hast jetzt gar nicht so sehr versucht, von Linux aus direkt gegen die Dienste zu gehen, sondern du hattest da schon auch eine Win10 VM dann drauf, ne?
Das hatte ich, ja, wobei das hat nie wirklich funktioniert. Also ich habe da nicht in dieser VM gearbeitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das einzige Mal, wenn ich die VM benutzt habe zum Arbeiten, war, wenn ich die Rich Applications von Office brauchte, also Word, PowerPoint oder ähnliches. Mhm. Sonst habe ich grundsätzlich schon versucht, direkt von Linux gegen die Services zu arbeiten. Das sind ja primär, sage ich einmal, so in unserem Tagesumfeld die ganzen PIM-Dienste, also Exchange, was hinter Exchange hängt, dann Kommunikation, also damals Skype, jetzt mittlerweile Teams und File-Dienste noch, also diese Aspekte. Und da habe ich schon auch eine lange Reise hinter mir gehabt mit, also es gibt zum Beispiel vom französischen Militär gesponsert einen Exchange, was heißt ein Exchange-Proxy? Also das ist einfach ein Proxy, der verschiedene Protokolle wie LDAP, wie, wie CalDAV und so weiter. Also er bietet sie als CalDAV an und proxiert sie dann auf LDAP-Server oder eben auch auf Exchange, ActiveSync-Server und so weiter. Aber alles, was ich aus... Oder ich habe Thunderbird-Plugins benutzt. Da gibt es auch einige, die das versprechen. Manche funktionieren dann... Kontakte sind so eine Sache, die man primär ganz gut synchronisieren kann. Aber beim Kalender wird es dann halt wirklich, wirklich schwierig.
Ja, aber Proxying heißt dann im Endeffekt diese erste Lösung, die du angesprochen hast, dann müssen ja deine Credentials dann in diesem Dienst irgendwie hinterlegt sein. Deine Office 365 Credentials in diesem Dienst hinterlegt sein. Und,
das ist aber ein Local Service, also von dem her
war der, das. Der zieht sich nicht, also das ist bei dir, das liegt bei dir.
Ja, läuft lokal, du connectest dich sozusagen Localhost mit CalDAV und CarDAV, um an die Dienste zu kommen. Und und der geht dann weiter auf Office 365.
Und da kannst du davor praktisch noch ein anderes Tool setzen, also wie du schon sagst, ein Thunderbird oder irgendwas, um dann gegen diesen Proxy zu gehen.
Ganz praktisch. Genau, ja. Also das Ziel war schon immer, Thunderbird als den meiner Meinung nach einzige wirkliche Alternative zu Outlook, die es gibt, zu nutzen.
Aber macht Thunderbird wirklich PIM? Also ich kenne es jetzt noch aus einer ewigen Uhrzeit und da hat das Ding halt überwiegend einfach Mail gemacht.
Ja, Lightning heißt ein Extension, was es schon immer gab, was ein Kalender-Extension ist und die ist seit geraumer Zeit, so vielleicht anderthalb, zwei Jahren, ist die auch wirklich jetzt in Thunderbird reingewandert. Thunderbird hat ja auch so eine unstabile oder eine wechselhafte Geschichte, dass die mal kurzfristig, also die Firefoxer, die wollten irgendwie Thunderbird loswerden, weil das zu viel Altlasten waren, mit denen sie sich nicht mehr rumschlagen wollten und daraufhin haben sie sich auch, ich krieg's jetzt nicht hundertprozentig hin, haben sich auch schon irgendwie dafür getrennt und dann stand irgendwie Thunderbird die Zukunft auf der Kippe, aber jetzt hat sich, ich glaube doch, Mozilla dann wieder nach längerer Zeit entschieden, dass sie das jetzt weiter pflegen und somit zumindest auch mal so Sachen wie Security Patches und so weiter wieder reinkommen. Und also Lightning ist mittlerweile mit dabei, ein Adressbuch hat es schon immer gehabt und du musst dann halt, um das Ganze auf irgendwie gegen Cloud-Services laufen zu lassen, musst du dann eigentlich immer irgendwelche Plugins bedienen. Lightning war ein Plugin, jetzt ist es mit integriert. Also von dem her würde ich schon sagen, dass es ja von dem Feature-Set ähnlich wie Outlook ist. Ja.
Gut, aber dann kam ja irgendwann der Schwenk, das weiß ich noch genau, weil das hat auch mich beeinflusst. Das ist das, worüber sich der Marco immer lustig macht. Weil was ich mir während des Projektes bei besagtem Kunden bei dir abgeschaut habe, war, mehr auf Browser-Apps zu gehen und weniger auf die Fat-Clients. Ich mache das nicht überall, ich weiß nicht, wie du das machst, kannst du gleich nochmal erzählen. Aber ich persönlich habe mir auf jeden Fall bei dir abgeschaut, OWA zu verwenden, Outlook Web App heißt das Ding ja jetzt, ne? Nicht mehr Web Access, von Office 365 im Browser. Und da mache ich das auch so, wie du mir es empfohlen hast, jetzt mittlerweile allerdings mit dem neuen Browser, mit dem Chromium-basierten Edge. Da sage ich dann eben, mach da eine Applikation draus. Das heißt, ich habe den Fullscreen auch mehr oder weniger, habe also oben nicht mehr diese Menüleiste und hast du dann auch einen schönen Button unten in der Taskleiste, wo du drauf drücken kannst. Sieht also fast aus wie ein Outlook. Plus, du hast echt immer die neuesten Features eigentlich. Es ist performant, du kannst es offline verwenden. Also eigentlich schon echt eine coole Geschichte, finde ich. Ich wüsste nicht, und was mich so stört in diesem Outlook, es ist so ein Moloch geworden. Ja, es ist so ein Riesenteil mit tausenden Möglichkeiten und man hat einfach diesen aufgeräumten Eindruck, wenn man mit der OWA-App arbeitet. Das finde ich schon sehr reizvoll, muss ich sagen. Ja, also das hat von dir auf mich abgefärbt während des Projektes. Wie machst du das denn? Hast du auch Word Online, benutzt du auch lieber Word Online als den Fat Client? Oder grundsätzlich, wie hat denn der ganze Schwenk funktioniert? Also wir waren jetzt bei der Linux-Geschichte, ja, du hast da versucht, irgendwie mit Linux gegen die Dienste zu arbeiten, bist dann aber doch irgendwann im Sinne von Eat Your Own Dog Food wieder zu Windows 10 gewechselt. Und wie sieht denn dein Setup jetzt gerade aus?
Also mein Setup ist jetzt eigentlich, wie du es gerade beschrieben hast, ja, Windows 10 schon, aber OWA definitiv, also Outlook benutze ich gar nicht. Und ja doch, ich benutze es gar nicht. Die anderen Office-Apps benutze ich eigentlich kaum noch, wobei man echt aufpassen muss, dass es da an gewissen Stellen Inkompatibilitäten gibt. Also manchmal habe ich so das Gefühl, und ich habe es dann aber auch nicht wahnsinnig intensiv nachverfolgt, aber dass du es in der Web-App aufmachst und nachher ist es aber ist irgendwas zerschossen oder so da drin. Ne? Also jetzt beide Apps parallel zu benutzen, weiß ich nicht, ob das am Ende des Tages so eine gute Idee ist. Nochmal zurückkommt, also diese ganzen Versuche unter Linux gegen diese Services zu arbeiten, sind irgendwann eigentlich von den Web-Apps überholt worden, weil die immer besser wurden, immer cooler wurden und eben auch dieses Versprechen, dass ja, die Standardisierung von HTML und so weiter in allen Browsern mehr oder weniger gleich umgesetzt wird, hat einfach dazu geführt, dass du das unter Linux auf einmal mit den Web-Apps benutzen konntest. Und dann war ich eigentlich gerade, was OVA, also was PIM angeht, komplett angekommen. Also das hat super funktioniert und ich fand es cooler als Outlook und deswegen tue ich das unter Windows 10 jetzt immer noch. Ich benutze wirklich nur OVA und bin eigentlich ziemlich zufrieden damit.
Ich muss auch. Ja, das ist ja jetzt noch der einfachere Part. Wie sieht es mit Kommunikation aus? Also Teams, Skype lassen wir einfach mal weg. Das auch im Browser?
Oder nur ja, mobile? Zum Schluss war es so. Also ich habe Chromium grundsätzlich immer benutzt und irgendwann, also das ist ja glaube ich mittlerweile auch alles WebRTC basierend, die ganzen Teams-Geschichten. Und theoretisch müsste das in diesen Browsern ja super funktionieren. Du musstest dem Chromium-Browser dann irgendwie einen anderen Browser-Agent-String mitgeben, damit er überhaupt dir dieses Telefonie-Zeichen da eingeblendet hat. Aber ganz ehrlich, und die gleiche Erfahrung mache ich zumindest auch was Chromium. Ich bin nach wie vor beim Chromium. Ich habe den Edge, Chromium-basierten Edge ausprobiert, bin da aber nicht ganz zufrieden mit gewesen. Deswegen bin ich bei Chromium geblieben. Unter Windows 10 funktioniert auch Teams mit im Web nicht ordentlich. Ne? Also ich habe lange immer wieder gedacht, so, ich würde gerne diese blöde Teams-App loswerden und das auch alles im Browser machen. Aber also Statusinformationen, die nicht abgedatet werden, bla blub. Also,
aber das heißt, da hast du den Desktop App für Teams drauf oder nutzt du Handy?
Ich habe da natürlich unter Linux primär das Ganze über ein Tablet gemacht, was ich parallel hatte, also ein iOS-Tablet oder ein iPad. Und genau, das war eigentlich so die große Flanke, die am meisten Probleme bereitet hat. Und ich war dann der Meinung, hey, also ich glaube jetzt mit den Webstandards und auch, ich glaube Teams-Client, Microsoft hat vor kurzem, also haben Verlängerung schon mal angekündigt, also beziehungsweise erwähnt und mittlerweile haben sie es, glaube ich, offiziell bestätigt. Das kommt jetzt also auch der Teams-Client.
Das war ein User-Voice-Eintrag, genau, dass es Teams für Linux geben soll und genau, sie haben jetzt eingelenkt und haben gesagt, okay, können wir machen.
Ja, grundsätzlich, Microsoft loves Linux, gibt es ja Sticker entsprechend. Kommt, glaube ich, aus der Azure-Welt. Da kommen die Aufkleber jedenfalls, glaube ich, her. Aber grundsätzlich, ich sehe das in allen Bereichen, auch in meinem Bereich. Also man weiß, dass da auch MDRTP zum Beispiel in diese Richtung gehen wird. Das gibt in allen Bereichen Bemühungen, da auch auf Linux sich auszubreiten.
Ich habe ja da meine ganz eigene Theorie dazu. Ich glaube, man sagt ja, Linux hätte das Serverrennen schon lange gewonnen. Ich glaube, und das Mobile-Rennen haben sie vermeintlich auch gewonnen. Keine Ahnung, ob Google da mit seinem alternativen Betriebssystem nochmal irgendwas dran ändern möchte. Aber aus meiner Sicht wird Windows Server nicht mehr wahnsinnig viel Zukunft haben. Microsoft wird sich komplett auf dieses offene Betriebssystem fokussieren. Und deren Cloud-Services werden alle irgendwann auf Linux laufen. Dementsprechend sind diese Vorarbeiten jetzt mit die ATP-Agents und so weiter auch auf diese Kisten zu bringen, nur schlüssig auch im Hinblick auf was die Entwicklung bringt. Denn ich glaube, dass wir mittlerweile bei einer Komplexität angekommen sind, dass es sich eigentlich man gar nicht mehr leisten kann, da nicht einen Shared Effort draus zu machen. Mhm. Also die Google entwickelt am Kernel mit Red Hat, Amazon, die ganzen Großen, die entwickeln da alle dran mit. Und wenn du dir jetzt die Cloud mal anschaust, das, was Microsoft jetzt eigentlich macht, ist, sie vereinnahmen jetzt eigentlich ein bisschen mit diesem Cloud-Services eigentlich das Open-Source-Modell. Ich bin auch der Meinung, dass Windows demnächst verschenkt wird. Ich weiß nicht, wie lange es Windows 10 noch geben wird. Ich glaube, der Client als Gerät ist sicherlich noch was, wo mehr Effort reingesteckt oder ja, mehr drinsteckt an Dingen als jetzt auf der Serverseite. Aber genau, also das ist, glaube ich, das, was kommen wird. Und von dem her, ja, also ist auch nur dieses Commitment, hier machen Linux-Client dafür und so weiter und so fort, aus meiner Sicht schlüssig. Also.
Ja, ich glaube schon auch, dass es noch einen anderen Charakter hat. Man hat erkannt irgendwie dann, und es hat schon mit Satya Nadella angefangen, dass dieses sich öffnen irgendwie in alle Bereiche irgendwie auch einfach einen persönlichen Vorteil bringt. Ja? Dieses Verschließen, was Microsoft oft unter Steve Ballmer früher getan hat, oder auch unter Bill Gates noch mit dem Browser zum Beispiel, ja, dass man versucht hat, hier irgendwie Vorteile für den Browser rauszuziehen, als der Kampf dann mit Netscape losging und so weiter. Ich glaube nicht, dass man damit gewinnen kann, dass es keine Gewinnstrategie ist. Und ich habe das Gefühl, Apple fängt jetzt mit diesem Scheiß an, ehrlich gesagt. Die sagen jetzt irgendwie, was weiß ich, wir öffnen jetzt Siri nicht oder also es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit vom von Sonos jetzt die Siri zu integrieren, weil Apple da nicht mitspielt. Ja, weißt du, vom Sonos Speaker und so weiter. An ganz vielen verschiedenen Stellen merkst du irgendwie, bin ich der Meinung, dass Apple sich da immer mehr verbaut irgendwie und in der Kommunikation mit den anderen großen Herstellern irgendwie versucht zuzumachen. Ja. Und Microsoft dann auf der anderen Seite irgendwie so einen offenen Charakter bekommt.
Ja, wobei Apple ja viel quasi seines Momentums darauf zieht, dass sie eben ein Closed System sind und tatsächlich einfach viel zusammenpasst. Und wir hatten die Diskussion, glaube ich, die Woche beim Mittagessen, als ich gefragt habe, meine Frau hatte ein neues Handy bekommen und ich wollte ihr den Fingerprint einrichten und sie hat gesagt, brauche ich nicht. Ich so, wie brauchst du nicht? Wie entfernst du dein Handy? Und sie nutzt eine PIN. Und sie sagt, sie kommt da gar nicht dran. Also sie hat das noch nie gemacht, das wäre mit dem Finger komisch. Und dann habe ich gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jeder verwendet einen Fingerprint-Reader. Habe in die Runde geguckt und die haben mich alle mit fragenden Augen angeguckt. Wieso? Nee, Fingerprint? Und bei Apple war ja auch nicht der Fingerprint auf der Vorderseite und nicht auf der Rückseite. Dann haben mich die Apple-Jungs angeguckt und gesagt, wo ist denn da der Fingerprint? Wie kommt man da dran? So Dinge, die... Und das ist halt so dieses Closed-System, wo das gut funktioniert, dass du das nicht brauchst und dann natürlich auch mit dem Privacy-Argument verargumentiert. Ja, also dein Siri bleibt halt auf dem Device, deswegen hast du das Problem nicht. Wenn du zu Sonos gehst, musst du dich öffnen. Du hast keine Ahnung, was da passiert. Ja, was die noch alles abhören neben Apple. das sind halt genau die Dinge, wo das System, glaube ich, was hat. Deswegen ja, glaube ich noch nicht, dass Apple in die Richtung geht. Weiß nicht, ob du das andeuten wolltest, dass Apple sich jetzt öffnen will.
Nee. Im Gegenteil.
Also ich
sehe das als Fehler an, eher, dass man das nicht tut. Ja, ich glaube, dass sich dieses Öffnen, auch wenn es sich im ersten Moment so ein bisschen anfühlt, als würde man was Falsches tun, weil man zu viel ja, seine Assets weggibt oder was, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, im zweiten Schritt merkt man, dass es von Vorteil ist, wenn man sich öffnet, wenn man das ist ja auch so ein bisschen, was Olli Kieselbach zum Beispiel von seiner MVP-Geschichte erzählt, ja. Auch da hat man vielleicht gewisse Hürden, irgendwie sein Wissen zu teilen am Anfang, aber man merkt irgendwie, dass es ziemlich schnell zurückkommt und man daraus Vorteile auch selber zieht. Ja? Also dieses sich öffnen, dieses Teilen irgendwie eher so diesen Charakter zu haben, ist, glaube ich, ein vorteilhafterer Charakter wie dieses Verschlossensein.
Aber ich würde quasi auch den gesamten Credit jetzt quasi nicht Satya anlasten, sondern tatsächlich gab es lange quasi auch innerhalb Microsoft schon, gerade aus der Developer-Ecke heraus, der Scott Hanselman zum Beispiel und die Riege um ihn, die da agiert, die haben schon lange versucht, Open Source zu machen. Das ist halt oft an diesen rechtlichen Situationen gescheitert. Und tatsächlich, weil klar, die Management-Unterstützung gefehlt. Und ich glaube, die hat Satya tatsächlich einfach gegeben.
Das heißt ja
nicht, hat den Weg frei gemacht.
Es heißt ja nicht, dass es da keine Inseln gab, aber so dieser Strang, der sich jetzt durch Microsoft durchzieht, ich glaube, der ist schon von Nadella gekommen. Ich weiß nicht, habt ihr schon diese Serie gesehen? Habt ihr schon die Netflix-Geschichte gesehen mit Bill Gates? Hast du das geschaut? Nein? Du hast es mittlerweile geschaut,
Marco? Ich habe zwei geguckt und habe jetzt erfahren, es gibt nur drei. Bin total traurig, weil die ersten beiden fand ich tatsächlich sehr, sehr geil. Gerade so als Microsoft-Jünger fällt einem dann alles Mögliche auf, dass dann Surface Hub 64 Zoll im Hintergrund ist und lauter so Zeug. Er an einem Surface Studio arbeitet. Das heißt, neben den rein inhaltlichen Sachen, was er quasi aus seiner Foundation macht. Ja, das war ja quasi, also ich habe die beiden ersten gesehen und das erste ging um Toiletten für die dritte Welt, sauberes Trinkwasser.
Genau.
Und das zweite war jetzt, glaube ich, auf Polio aufgehängt.
Atomkraftwerke kommen auch noch.
Das dritte ist Atomkraftwerke?
Weiß ich nicht, war das in der dritten, kann sein. Ich habe das irgendwie alles ziemlich.
Ich glaube, in der zweiten waren keine
Atomkraftwerke. Ja. Was ich sagen wollte ist, weil ich schon immer so ein bisschen jetzt, seitdem Nadella da ist, irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also ich denke jetzt nicht extremst positiv über den Steve Ballmer, habt ihr auch schon erlebt, wie er davon auf der Bühne rumgetanzt ist und so, das ist schon nur teilweise lustig, finde ich. Auf jeden Fall, was Bill Gates sagt, ist, Steve Ballmer hat diese Firma zum Konzern gemacht. Das sagt er in dieser Doku. Also der hat auf jeden Fall aus der kleineren oder mittleren Firma irgendwie den weltweiten Konzern gemacht. Das war sein Verdienst gewesen. Ja, also das
ich glaube auch, dass viele der Ausrichtungen, die jetzt Früchte tragen, also es wird dann immer so gesagt, hey, seitdem Nadella da ist, floriert das Unternehmen wieder, was Azure da für Umsätze gemacht werden, die Wachstumszahlen und so weiter. Und ich glaube, also viele Leute sagen dann, hey, Freunde, diese Schwenke, die wurden viel früher schon eingeleitet. Und aber als, glaube ich, als Beispiel eine Sache, die er wohl gebracht hat, war EMS, diese Enterprise Mobility Suite,
das war wohl Nadellas Idee und die ist wohl auch durch die Decke geschossen. Aber ich denke auch, dass sicherlich nicht alles, was jetzt den jetzigen Erfolg ausmacht und die Veränderungen deinem Unternehmen. Ich meine, du musst ja auch sehen, ne, die Leute an den Universitäten, also zumindest bei mir im Studium war es so, dass wahnsinnig viele Leute auch mit offenen Systemen arbeiten wollten. Und du kannst dich dieser Masse an Leuten einfach nicht verschließen, die ja andere Ideen haben, als jetzt unbedingt mit Closed Source zu arbeiten. Oder
so. Gut, aber nochmal auf deine Aussage, sind ja ziemlich viele Dinge in wenigen Sätzen gefallen. Nochmal kurz zurückzukommen. Also du glaubst jetzt nicht, dass Windows 10 aussterben wird. Du glaubst, dass Windows 10 irgendwann mal, oder Windows, sagen wir mal, Windows einfach irgendwann kostenlos zur Verfügung stehen wird und man sich mehr auf die Dienste konzentrieren wird, die konsumiert werden.
Apple-Modell für dein Mac OS X Upgrade, genau. Zahlst du ja auch nichts. Warum auch? Und ich kann mir genauso vorstellen, dass es ist, du zahlst es aber mit einer neuen Hardware, wenn du die kaufst, dann ist da quasi das Betriebssystem
drin. Erklär mal jetzt durch die ganzen Web-Apps, von denen wir es vorher hatten, also ich würde auch mittlerweile so weit gehen, dass ich sagen würde, also wenn ich in einem Unternehmen bin, ich glaube, dieses geringste Einstiegsmodell E1 oder wie es heißt, da sind die Online-Office-Suiten mit dabei. Ne? Mhm. Schau dir mal uns an, die wir als IT-Company, die eigentlich irgendwas dokumentieren muss, größtenteils, wir sind mittlerweile bei Markdown angekommen, mehr oder weniger das Ganze in der Form in HTML, also textbasiert zu dokumentieren. Mhm. Und es reicht eigentlich komplett. Mhm. Wieso solltest du solchen Leuten wirklich eine Full-Fledged Office-Lizenz für die bezahlen? Und ich glaube, in Unternehmen sind wahnsinnig viele Benutzer, diese ganzen, ich weiß nicht, in den Produktionsstandorten sowas, da wird immer über Shared Devices Kiosk gesprochen, die brauchen unbedingt die Office Suite, dann wird wieder gesagt, hey, wie ist es mit der Lizenzierung, da gibt es wohl noch kein ordentliches Lizenzmodell von Microsoft, und ich denke mir immer so, die müssen irgendein Word öffnen oder sowas. Ne?
Wenn das liegt daran, dass der Schichtplan in Excel erstellt wurde und das deswegen keiner einsehen kann.
Solche Sachen, ja. Und da würde ich dann erstmal echt hingehen und sagen, hey, die Hälfte meines Unternehmens braucht die große sowieso nicht. Und wenn du dann auf dieser Basis bist, ja, dann erklär den Leuten nochmal, dass sie Windows unten drunter benutzen sollen. Ne? Linux funktioniert auch. Am besten brauchst du dann irgendwie sich einen Thin-Client, der einfach nur noch einen Browser hat. Ja? Also ich denke da... Das wird sich irgendwann nicht mehr rechtfertigen lassen.
Ich glaube, die Weichen sind gestellt.
Wobei gerade das ist ja auch der Grund, warum ich nur mit, und da bin mir nicht sicher, ob du die Frage schon komplett beantwortet hattest, das ist auch der Grund, warum ich nur OVA nutze und jetzt nicht Word Online oder PowerPoint Online oder sowas. Also da fühlt es sich einfach noch schon viel flüssiger an, wenn ich da mit der FAT-App arbeite.
Je nachdem, was du tun willst. Also ja, es gibt viele Features. Ich glaube zum Beispiel, also was ich viel mache jetzt, ist, du wirst ja viel in den Teams eingeladen. Und dann ist da natürlich auch nur der File-Share mit dabei und dann sollst du da arbeiten. Ich gehe echt in Teams rein und fange an und mache ein New Document, Word-Document und arbeite ausschließlich nur noch online in Teams.
Ich wusste, es gibt solche Leute.
Ja.
Ich verkaufe das immer so.
Ja genau, aber ich meine, was brauche ich mehr? Von Markdown kommt, was brauche ich mehr als 3 Headers? Ja, also Header-Levels und dann vielleicht noch ein Kursiv, Bold und Bullet-Lists oder sowas.
Damit du hast die ganzen PowerPoint-Designs noch nicht gesehen.
Ich wollte gerade sagen, mit Word-Dokumenten bin ich da bei dir. Bei PowerPoint sieht es ein bisschen anders aus.
Ja,
da geht es schon mehr in Richtung Grafik einfach und da habe ich echt keinen Bock mit dem Browser zu arbeiten.
Ja, also bin ich bei dir. Also PowerPoint ist auch etwas, wo ich ja so gut wie gar nicht im Web mache. Mhm.
Aber gut, mal unabhängig davon, ob sich jetzt die Applikationen da mehr in Richtung Browser verschieben oder mehr in Richtung FAT-Client verschieben, vielleicht wird es auch so eine goldene Mitte geben jetzt mit PWAs oder wie die heißen, ne? Progressive Web Apps.
Genau. Ganz kurz noch ein Einwurf, das Kreieren von PowerPoints mache ich nicht, aber ich habe auch durchaus meine Präsentationen schon nur mit dem Browser, eine PowerPoint nur im Browser präsentiert, funktioniert eigentlich sehr gut.
Okay. Ich hoffe, du hast unsere Open Sans Schrift verwendet. Da scheitert es nämlich oft.
Open Sans ist doch, glaube ich, die Schrift, die eigentlich von Google kommt und während der ich jetzt so große Probleme habe, die selber zu hosten, damit meine Webseite nicht ständig gegen Google Fonts läuft oder sowas. Ne? War das nicht Open Sans? Ja, es ist datenschutzrechtlich, genau. Nachher werde ich noch verklagt, ey.
Also ich bin sicher, es werden die richtigen Leute in unserer Organisation hören und auf dich zukommen, Hacke.
Na gut, jetzt lass uns nochmal den kleinen Aspekt ganz kurz diskutieren. Da ist natürlich dann die Frage, du sagst ja jetzt, naja, wenn es sich jetzt mehr in Richtung Browser bewegt, dann spielt das Betriebssystem, was darunter liegt, vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle. Jein, sage ich mal, vielleicht nicht für den User, möglicherweise, ich weiß es nicht. möglicherweise nicht für den User, vielleicht mehr fürs Unternehmen, weil es immer noch bessere Management-Möglichkeiten gibt derzeit, bessere Security-Möglichkeiten derzeit für Windows gegenüber jetzt einem Linux-Client. Aber dann stellt sich schon auch die Frage, naja, vielleicht hat auch der User einfach mehr Möglichkeiten, da Dinge zu installieren weiterhin oder auch nicht zu installieren. Wenn man jetzt nur über diese Webschnittstelle spricht, also einen Browser zur Verfügung hat, dann schränkt man sich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise ein. Ne?
Keine Frage. Nur, das war auch, glaube ich, bei NBW, wo dann jemand sagte, wo wir jetzt diesen Modern Client, wo wir den Modern Client ja proklamieren, dass viele Leute gesagt haben, hey, ihr macht hier einen riesen Aufwand und ihr verkauft es als was wahnsinnig Tolles, die neue Openness, Sharing, Collaboration und so weiter. Aber wir haben wahnsinnig viele Leute, die kommen hier morgens rein, machen ihren SAP-Client auf und am Abend machen sie ihn wieder zu.
Mhm. Das beste Beispiel, was ich auch bei jedem meiner Kunden mitbringe, die versuchen quasi aus der modernen Getriebenheit quasi das moderne Arbeiten in die Unternehmen reinzubringen. Aber du hast auch die Firstline-Workers gesprochen, die bringt es gar nichts, dass sie jetzt das machen können, sondern die müssen ihren einen Kiosk bedienen können, um in den Schichtplan zu kommen. Ja. Die wollen kein Teams-Meeting mit Recording machen. Das wird halt oft vergessen und deswegen, wenn wir über die Prozentzahlen reden, dann ist immer die Frage, wo wir hinkommen.
Ja, vielleicht ist es auch so, dass man nicht einfach einen Kamm über alles scheren kann. Mit anderen Worten, nicht jeder User ist gleich, nicht jeder User hat die gleichen Anforderungen. Microsoft entwickelt ja dieses Windows S weiter, wie es aussieht. Vielleicht heißt es jetzt Lite oder wie es auch immer gerade heißt.
Das schauen wir mal. Wann war es? 2. Oktober, glaube ich, ne?
Dieser Microsoft-Hardware-Event. Ja. Ja. Wahrscheinlich denkt man sich schon sowas, ja, dass da irgendwie es einen Teil gibt. Wir kennen das ja auch aus diesen Projekten. Wir sehen ja auch, dass da irgendwie ein gewisser Prozentsatz, ich wage jetzt mal jetzt keine Zahlen zu nennen, aber ein gewisser Prozentsatz fährt auf diesen ganzen neuen, auf die neuen Sachen ab und sagt irgendwie total klasse, wir arbeiten mit Teams, wir können kollaborieren, wir können selber Räume anlegen und so weiter und so fort. Ein großer Teil findet es super. Aber andere, wie du gerade eben angedeutet hast, die kommen jeden Morgen, drücken auf den Knopf, starten dann ihre Terminal-Server-Session oder was auch immer oder ihre Sub-GUI und dann gehen sie abends da wieder raus. Die haben nie einen Browser offen, die haben vielleicht maximal noch einen Outlook oder sowas und dann war es das aber auch. Also wahrscheinlich gibt es einfach verschiedene Persona, ja? Verschiedene User mit verschiedenen Ansprüchen. Und denen muss man im Endeffekt allen gerecht werden. Und deswegen ist es nur folgerichtig, wenn man beides versucht zu pushen. Das eine im Web besser zu machen und das andere auf dem Client besser zu machen. Oder vielleicht das auch so zu kombinieren in so einer PWA oder sowas. Ja,
ja, definitiv. Und ich meine, die Vorteile von dem webbasierten Ansatz, die sind auch offensichtlich. Ich weiß nicht, wie wir uns noch mit diesen ganzen, jetzt vom Real Migrator beispielsweise, dieses PST-Migration-Feature und so weiter. Ne? Für diese ganzen Mail-Server-Migrationen und die Client-Profile neu aufsetzen, also wenn du irgendwie Migration machst, neu erstellen, wieder neu runterzünken, bla, blub und was da alles für Aufwände drinstecken, stell dir das mal mit einem Ova vor. Dann.
Software.
Also, ne, das hat gar nichts mit, also ja, okay, wenn wir jetzt über PSTs sprechen, das ist richtig, aber grundsätzlich, wir haben hier auch schon Tenant-to-Tenant-Migrations gemacht für manche Kunden und das ist natürlich schon auch was echt Lässiges irgendwie. Du hast halt einen Cloud-Dienst, der verbindet sich mit dem einen Tenant, mit dem einen Exchange Online und er verbindet sich auf der anderen Seite mit dem anderen Exchange Online und dann sagst du Go und dann schiebt er halt von da nach da die Daten rüber.
Das ist aber, glaube ich, auch noch ein Punkt, wo wir uns unterscheiden, dass wir es, glaube ich, aus der Unternehmenssicht genau verstehen. Alles in der Cloud, da ist der Hacker, glaube ich, auch nicht immer dabei. Aber das ist genau, was unsere Probleme löst. Also je mehr Daten da sind, je weniger File-Server wir haben alles im SharePoint Online, wird die Migration einfach, weil es da ist. Ich muss eben nichts irgendwo raussuchen, irgendwo rauskramen, irgendeinen Server an irgendeinem Standort, wo ich vielleicht nicht vor Ort bin. Das heißt, diese Zentralisierung, und das gab es ja über die Jahre auch immer wieder. Ich glaube, früher hat man Exchange zentralisiert, dann hat man sie wieder in die Standorte gebracht, dann hat man sie wieder in die Cloud migriert. Mal gucken, wann wir quasi wieder in der Postapokalypse alles wieder lokal hosten.
Das frage ich mich auch. Also ob irgendwie intuitiv würde ich sagen, dass die Thin-Client-Approach eigentlich das Sinnvollere ist am Ende. Und ich versuche mir gerade vorzustellen, welche Entwicklung müsste passieren, dass wir jetzt wieder weg von diesen Progressive Web Apps, was ja mehr oder weniger eine Form von Thin-Client ist, zurückkämen, dass auf clientseitig wieder was passieren muss, was wir da nicht hinbekommen.
Also ja, ich kann es dir sagen. Also wenn das Netz keine Rolle mehr spielen würde, wegen der unglaublichen Performance, dann spielt es ja keine Rolle mehr, wo die Daten liegen.
Ob genau, also dann würde ich doch wahrscheinlich nie wieder die Daten zurück auf den Client verlegen.
Nicht unbedingt. Ich hätte das Argument andersrum gebracht. Also wirklich so, wie ich es gesagt habe, es spielt keine Rolle mehr. Also weil die Vorteile, die wir jetzt durch die Zentralisierung bekommen, Beispiel MDATP, wir sammeln alle Telemetriedaten auf den Clients ein, schieben sie in die Cloud, können sie dort lokal analysieren und sie dann vergleichen mit anderen, und ihr wisst, was ich meine, ne? Anomalien finden. Wenn ich jetzt sozusagen in Realtime die Möglichkeit hätte, die Daten auf den Clients abzufragen, ohne sie vorher eingesammelt zu haben, weil das Netz und die Rechenpower oder was auch immer wir brauchen, einfach da wäre, dann gibt es keine Need mehr, vorher die Telemetriedaten einzusammeln.
Ja, also ja, genau, ja, das ist ein guter Gedanke, auf jeden Fall. Und ich möchte auch noch einen anderen Aspekt eigentlich mit reinbringen, das ist, wir sind ja nach wie vor eigentlich mehr oder weniger in einer Client-Server-Architektur hier drin. Ne? Klar, irgendwie verteilt über irgendwelche CDNs oder sowas. Aber eigentlich, und da gibt es ja auch interessante Ansätze, die so ein bisschen auf dieser BitTorrent-Geschichte basieren, wo über ein dezentrales Netz nachgedacht wird. Und IPFS, also Interplanetary File System, ist ja so ein ganz lustiger Ansatz. Die Welt ist zu klein, das muss größer skalieren. Ne? Den Fehler machen wir nicht nochmal, dass wir uns nur auf diesen Planeten beschränken. So interpretiere ich das da mal.
Das ist eigentlich nur Elon Musk, der so denkt, oder?
Und dieser Typ eben auch. Und das ist irgendwie, wenn du dir vorstellst, ja, die Daten können auch auf dem Client liegen, die werden dann halt im Netz irgendwie verteilt, weil es ein Mesh-Network ist und du hast auch nicht mehr diese Abhängigkeit an eine zentrale Stelle. Also so ein verteilter Ansatz könnte auch durchaus wieder zu dem Punkt führen, wo das, was auf dem Client passiert, wesentlich wichtiger wird wieder als jetzt zurzeit. Also von dem her, ja, sicherlich. Eben, genau. Da können,
also hat ja dann was auch immer kommt. Auch am Ende was mit Privacy zu tun. Das ist ja das, wir hatten es ja von Apple, genau, womit sie werben, dass quasi möglichst wenig what happens on your iPhone stays on your iPhone. Dass man da hingeht und einfach sagt, nee, das brauche ich gar nicht. Warum soll ich es in die Cloud schieben, wenn ich da keine Vorteile von habe? Warum soll ich denn das Processing machen? Ich habe da eine Monster-CPU in so einem Ding drin. Das bisschen Machine Learning, Regex kriege ich auch auf der Büchse hin.
Mhm. Ja, also keine Ahnung. Das ist grundsätzlich, ich meine, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied in den beiden Modellen. Wenn es jetzt wirklich mal so eine Raketentechnik gäbe, dass das Netz einfach keine Rolle mehr spielt und auch die Performance auf dem Client keine Rolle mehr spielt und ich wirklich in Echtzeit auch von zentraler Stelle aus die Clients weltweit analysieren könnte, ohne vorher die Telemetriedaten zum Beispiel eingesammelt zu haben oder andere Dienste auf diese Art und Weise anbieten könnte, da, das ist nicht weniger sicher oder weniger datenschutzrechtlich unbedenklich wie das, was wir heute haben, weil ich ja trotzdem von zentraler Stelle in Echtzeit auf die ganzen Daten zugreifen kann.
Naja, also aber ich glaube, du könntest immer noch entscheiden, dass du da jetzt nicht mitspielst und das Kabel ziehst, während wenn die Daten einmal runter sind, hast du sie verloren. Also das ist ja auch eines unserer Themen, das wir drin haben, Datensparsamkeit, potenziell zu sagen, warum sollte ich die Daten, weil sie sind ja nur auf dem Device vorhanden.
Ja, das ist richtig, aber wenn du davon ausgehst, dass es eben in Echtzeit abgefragt werden könnte, dann bedeutet das einmal einen RJ45-Stecker, falls es ihn dann noch geben sollte, in die Wand stecken und bam, die Daten sind weg, verstehst du? Kompletto. Ja? Das heißt also, dann darfst du gar nicht mitspielen in dem Gesamtspiel, dann darfst du nirgends irgendwo dich andocken, dann musst du dafür sorgen, dass du eine Airgap hast. Dann kannst du auch nicht mitspielen im Gesamtspiel. Ja? Deswegen glaube ich, dass es da zwischen den beiden Modellen, die wir da jetzt irgendwie so aufzeichnen, gar keinen riesigen Unterschied gibt, ob ich die Daten jetzt vorher einsammle und sie dann zentral aufbewahre oder ob ich jetzt so eine Raketentechnik eingeführt habe, die es mir ermöglicht, auf die Daten weltweit auf einen Client in Echtzeit zuzugreifen.
Ich glaube, du musst aber an der Stelle auch ein bisschen die Interessen privater Personen oder Individuen versus den Interessen von Unternehmen gegenüberstellen. Ich glaube, das ist nicht immer das Gleiche. Und Unternehmen, würde ich mal behaupten, tendieren eher dazu, den zentralistischen Ansatz zu wählen und auch das alles irgendwie kontrollieren zu wollen, während dann der End-User oder die Privatperson Services konsumieren will, wie Backup oder Cloud-Services und Synchronisation über die Geräte hinweg, also schon auf eine gewisse Art und Weise auf einer externen Infrastruktur angewiesen ist, aber eigentlich diese Daten ja in sicheren Händen, sprich in gar keinen Händen wissen will am Ende des Tages. Ne? Und weil ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was genau dein Punkt ist, den du machen möchtest, weil du es sehr aus dieser Security-Perspektive eines Unternehmens betrachtet hast, ne? Was du dort haben willst. Was meinst du jetzt genau mit, du kannst dann da nicht mitspielen? In was kann man dann nicht genau mitspielen?
Der Raketentechnik. Du kannst das Netz nicht nutzen, sobald du dich verbindest. So habe ich das rausgehört, bist du sofort quasi dann nicht angreifbar, sondern abrufbar. Und das ist, glaube ich, was Jan meinte, dass wenn du quasi solche Technik hast, musst du dich quasi viel mehr offline bewegen,
wenn ich mitspielen will. Was ich sagen wollte ist, wenn wir heute in irgendeiner Form Vorteile daraus ziehen, dass unsere Daten zentral liegen, das heißt jetzt dadurch, dass wir jetzt einen gemeinsamen SharePoint zum Beispiel nutzen, der dann auch wieder es ermöglicht, dass ich Dateien aus der Cloud heraus auf einfache Art und Weise mit Dritten teilen kann. Ja, um jetzt mal von der Security-Perspektive wegzukommen. Da habe ich einen Vorteil davon. Die Daten liegen so zentral in der Cloud, überall verfügbar, mit überall den gleichen Features, dass ich auf eine sehr bequeme Art und Weise damit arbeiten kann. Ich kann es, wie gesagt, mit externen teilen, ich kann von Mobile darauf zugreifen und so weiter und so fort. Da habe ich Vorteile dadurch, dass ich die Daten in die Cloud schiebe sozusagen oder sie mit der Cloud synchronisiere. Wenn ich jetzt dieses hypothetische Ding aufbaue, wo ich sage, es spielt keine Rolle mehr, wo die Daten liegen, ich habe die Features trotzdem zur Verfügung, weil ich sozusagen keinen richtigen Unterschied mehr spüre zwischen meiner lokalen Maschine und diesen Serverdiensten in der Cloud.
Analog, du hostest den SharePoint auf deinem Laptop.
Exakt, mein Client wird ein Teil dieses SharePoint Online sozusagen. Ja?
Was ja dann so fast dieser Mesh-Ansatz irgendwo
exakt. Das ist ja das, worauf ich die ganze Zeit hinaus will. Das Netz spielt keine Rolle mehr. Wenn man so einen Zustand mal hätte und auch, was er sich, wie gesagt, was da noch dazu käme, die Performance auf dem Client zum Beispiel muss wahrscheinlich auch mitspielen. Ja? Wenn das alles keine Rolle mehr spielt, gut, das kann man noch über Offline und Online reden und so weiter, aber wie auch immer, angenommen, diese Probleme wären gelöst, dann spielt es ja keine Rolle mehr auf der einen Seite mehr, welches Modell ich fahre, dieses Meshed-Modell oder dieses Cloud-Modell. Und dann spielt es aber auch keine Rolle mehr in Sachen Datenschutz oder sowas. Dann bin ich da genauso am Arsch, wenn ich die Daten auf dem Client habe.
Okay, weil du meintest jetzt, lass deine Daten auf dem Client, um datenschutzkonform zu bleiben oder sowas.
Genau. Okay, und dann habe ich gesagt, naja, also und wenn du dann den Marco-Ansatz fährst und sagst, naja gut, du kannst dich immer noch abschalten, dann sage ich, okay, dann kannst du aber auch nicht mitspielen, dann hast du auch nicht diese Vorteile der Cloud sozusagen, dieses Gesamtsystems.
Aber das sind ja heute genau die Ansätze, die du auch im privaten Bereich hast, wo das ja anders läuft, ob du dich dann entscheidest, alle deine Daten in die iCloud hochzuladen, bei Microsoft hochzuladen oder sie lokal zu hosten und zu entscheiden quasi, wann du selber drauf zugreifst, die Daten hältst. Das ist ja dann schon nochmal ein Unterschied, wo genau ich mich einfach dafür entscheide, ich pumpe den ganzen Scheiß in die Cloud, wird schon sicher sein und ich habe immer diese Features at hand, während jemand, der es quasi wirklich on-prem in seinem Keller betreibt oder auf seinem Raspberry zu Hause, für solche Features quasi in deutlich höhere Hürden springen muss.
Also wenn wir mal ganz kurz nochmal zu dir zurückkommen, Christopher, du bist jetzt eher jemand, der seine Daten in der Cloud, also seine privaten Daten in der Cloud hält. Nein.
Doch. Also was ist die Cloud an der Stelle? Entschuldigung. Also ich bin ein großer Freund vom Self-Hosting. Mhm. Ich betreibe eigentlich alle Services, die ich privat für nötig erachte, betreibe ich eigentlich selbst.
Mhm. Und tust du das aus technischem Interesse heraus, weil du selber ein
Exchange-Server betreiben willst, oder?
Ein Techie bist, oder was sind die Gründe dafür?
Ich glaube sowohl als auch. Also natürlich erstmal also aus technischem Interesse heraus, es macht Spaß eigentlich und wenn es hinterher funktioniert, umso besser. Mhm. Hat natürlich so eine leidige Geschichte von Betrieb der Infrastruktur, wo man eigentlich mache ich nicht oder so. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es auch eine ideologische Geschichte. Also ich will irgendwie, das ist eine Form von sage ich mal, gefühlt stärkerer oder besserer Selbstbestimmung, ich kontrolliere meine Daten besser. Also mir gefällt es einfach, dass wenn ich und meine Frau eine Mail austauschen oder miteinander chatten oder so, dass das halt über die eigene Infrastruktur läuft und vermeintlich, also vorausgesetzt, dass die Verschlüsselung und so weiter, die da drunter hängt oder darüber hängt, dass die gut funktionieren, dass eigentlich niemand mitbekommt, außer ja mehr oder weniger derjenige, der den Server betreibt. Ne? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich so ein interessantes Target bin, dass jemand wirklich den Provider hackt, dort dann meine VM hackt und sich da reinhaut, um zu sehen, mit wem ich denn gerade hier was austausche. Und das gefällt mir einfach gut. Also dieses Gefühl dabei, das das ist etwas, ich meine, da sind wir jetzt wieder genau bei dem Thema, was du vorhin angesprochen hast, so ein bisschen dem Thema Datensparsamkeit, Datenkontrolle. Und ich sehe das so ein bisschen als, also wir leben in einer Gesellschaft, die vermeintlich ziemlich überzeugt davon ist, dass der demokratisch-freiheitliche Grundgedanke mehr oder weniger das Beste ist, was wir bis jetzt erreicht haben. Und interessanterweise, finde ich, kamen wir in diesem Zuge auch zu so etwas wie Freiheitsrechten, dass eben der Staat sich selber limitiert in dem, was er an Macht über seine Bürger hat und sagt eben, das geht nicht, das geht nicht. Es gibt so diese Kernbereiche dessen, wo rein der Staat überhaupt nicht eindringen darf, weil er sagt, dass auf der einen Seite das System, welches wir haben, sich nur selbst erhalten kann, wenn wir das freiheitliche Denken weiterhin zulassen. Und aus diesem Grund betreibe ich sozusagen die Kontrolle oder möchte ich die Kontrolle über das, was mit meinen Daten passiert, maximal möglichst beibehalten. Ja? Und gerade bei so Services wie Mail, Kommunikation, File-Services und so weiter, ist es, wenn du ein bisschen Ahnung hast, vergleichsweise einfach. Ja? Andere Sachen wie soll ich jetzt dafür sorgen, dass mein Mobilfunkprovider nicht mehr weiß, wo ich mich gerade lang bewege, das ist viel, viel schwieriger, da seine Daten unter Kontrolle zu behalten. Und das ist natürlich auch ein Kompromiss, den ich eingehe. Ne? Also ich benutze mobile Services, weil sie einfach ziemlich cool sind und Internet überall ist eine coole Sache, will ich haben. Außerdem bin ich auch darauf angewiesen, weil ich hoste das Zeugs ja auch in der Cloud und irgendwie will ich es ja auch über die Geräte hinweg synken und so weiter. Genau.
Und du bist ja auch Teil des Ganzen, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Du benutzt ja trotzdem die allgemeine Infrastruktur. Du musst natürlich aufs Internet zugreifen. Du musst deinen Telefonprovider nutzen, um mit deinem Handy darauf zuzugreifen und so weiter. Also du setzt ja nur einen Teil der Gesamtinfrastruktur selbst um sozusagen. Man könnte noch weitergehen. Man könnte sagen, du benutzt ein Betriebssystem, auch wenn es Linux ist, das nicht von dir stammt, das nicht von dir selber gebaut wurde. Also das heißt, du verlässt dich ja schon, es geht gar nicht anders, du kannst ja nicht autark sein.
Ja, geht nicht, auf keinen Fall. Ja, also auch die Hardware müsste ich, also wenn du diese Paranoia weiterspinnst, dann musst du natürlich auch die Hardware selber löten und so weiter. Ne? Also und deine Prozessoren designen,
was jetzt zum Beispiel
Intel Gates wahrscheinlich gar keine schlechte Idee wäre. So, ne?
Im letzten Alternativlos-Podcast hier mit Fefe und Frank Rieger haben sie auch gesagt, naja, wir sollten schon anfangen, gerade was Hardware angeht, hier vielleicht im Osten, weil da eh schon die Fabriken stehen teilweise, eigene Hardware zu bauen, weil das echt ein Thema wird.
Das ist ja auch diese 5G-Thema mit, wer weiß, Huawei oder so, die Sachen bauen. Ne? Also ich halte diese Bedenken durchaus für valide. Also, ich meine, dieses finde ich eigentlich auch wieder interessant, auch so wieder ein bisschen ins Thema Datensparsamkeit reingehend oder Datensicherheit. Ich glaube, der Snowden hat vor kurzem, ich weiß nicht, ob es eine Autobiografie ist,
ein Buch geschrieben.
Ja. Und das war für mich auch wieder so ein Weckruf, weil du gehst manchmal dann, das ist ja schon alles immer anstrengend, das Self-Hosting und sich darum zu kümmern und darüber nachzudenken, wer hat jetzt eigentlich meine Daten und so weiter. Und dann kommst du immer wieder so in Bereiche rein, wo du dann fast dabei bist, umzukippen und zu sagen, ach scheiß drauf, komm, die ganze Welt macht das auch so, ich mach das jetzt auch wieder oder ich fange auch damit an. Und dann kommt sowas wie dieses Snowden, ich hab gedacht so, das kann ja wohl nicht sein. Also da ist nichts passiert, im Gegenteil, das hat sich eigentlich verschlimmert. Das Einzige, was, glaube ich, positiv in dieser Zeit sich für mich bemerkbar gemacht hat, ist jetzt dieses Whistleblower-Schutzgesetz, was die Europäische Union vor kurzem durchgedrückt hat. Was interessanterweise auch wieder etwas ist, finde ich, was extrem gegen diese ganzen Security-Features spricht. Ne? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen und wenn man sich das so gerade anschaut, also Microsoft geht da jetzt gerne hin und sagt so statistische Werte wie, wenn du auf Modern Authentication umschaltest und MFA machst, dann hast du auf einmal 60%, 70%, 80%, ich weiß jetzt nicht, wo die Zahlen genau sind,
weniger. Google hat es auch gesagt irgendwie, dass sie 90% weniger Angriffe haben oder sowas.
Ja, genau. Ich weiß jetzt nur nicht, ob grundsätzlich ist ja immer das schwächste Glied, ne? Solange das Alte noch an, wieso sollte ich mich um das Schwierige kümmern, wenn die alten Sachen noch funktionieren? Also ich weiß jetzt nicht, wie das in 5 Jahren aussieht und die ganzen Legacy-Protokolle nicht mehr gesprochen werden. Ob wir dann nicht wahrscheinlich wieder genau die gleichen Probleme haben werden. Aber wenn man vermeintlich so gut wird und diese Cloud aus meiner Sicht bringt jetzt schon den Sprung, was Sicherheit gibt an dieser Verbindung der Daten, dieser Gesamtheit oder immer stärker dieser gesamtheitlichen Ansicht über die Daten und dem Zusammenführen, dass, also wenn du dir das anschaust, viele Unternehmen haben früher wahrscheinlich all das von gar nichts mitbekommen. Und jetzt kaufst du dir eigentlich nur mit Geld einen Service ein, der in der Lage ist, dich so fantastisch zu überwachen oder halt, also ja, das steckt schon irgendwie drin, dich zu überwachen, mhm. ja, dass es dir zumindest oder vieles davon überhaupt zum ersten Mal dir wirklich bewusst wird. Früher, glaube ich, die wenigsten Unternehmen hatten dieses Security Knowledge, das irgendwie zu leisten. Ne? Von dem her glaube ich schon, dass wir security-seitig einen großen Sprung in die nach oben gemacht haben. Auf der anderen Seite will ich mal die Frage stellen, ob wir das eigentlich am Ende des Tages überhaupt wollen. Ja, also ob eine gewisse Insecurity nicht eigentlich Innovation fördert. Ne? Also wer sagt denn, dass wenn ich ausspioniert wäre, meine Daten abfließen, das zwar vermeintlich illegal ist, aber am Ende des Tages den Fortschritt weltweit betrachtet eigentlich fördert. Mhm. Ja, weil ich kann mich.
Das ist so ein bisschen die Österreich-Affäre, die potenziell eigentlich illegal war, die Abhörerei, aber Ibiza. Sie hat tatsächlich.
Ibiza, meinst du?
Genau, aber es war ein Österreicher auf Ibiza mit einer gefakten russischen Oligarchin. Und das hat dazu geführt, quasi, dass es, weiß nicht, ob es Österreich jetzt weitergebracht hat, aber es hat an sich was Schlechtes aufgedeckt, obwohl es eigentlich schlechte Mittel waren. Und
das ist ja auch so ein bisschen diese Geschichte mit, wir lassen unsere ganze Hochtechnologie irgendwie in den günstigeren Ländern in Asien fördern, produzieren meine ich, und fördern damit im Prinzip ja aber auch das Knowledge dort. Ja, also wir, verstehst du?
Das ja, aber das ist ja genau das, hat er gesagt, das müssen wir eigentlich mehr machen. Also wenn wir unsere Geheimnisse tatsächlich einfach nicht geheim machen würden, sondern der Elon Musk einfach seine Batterie-Technologie einfach teilen würde, da hätten die Chinesen wahrscheinlich mit dem Fingerschnips das Ding nochmal verdoppelt an Kapazität bei halbem Preis und wir hätten Weltfrieden fast erreicht und können das uns um den Mars kümmern. Ja. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, worauf es ist. Das heißt, wir schützen uns so gut, dass Innovation dadurch gebremst wird, weil.
War so eine Idee, die ich mal hatte. Ne? Ja, also, könnte das nicht sein, dass. Das
klingt so, als könnte das von dir kommen.
Es erinnert mich auch dran, bei einem anderen Kunden, wo ich lange Jahre war und mit der Security-Abteilung gearbeitet habe. Also dieses Assume Breach, was jetzt mehr in aller Munde ist, haben die damals auch schon proklamiert. Die haben einfach gesagt, wir sind gehackt. Das steht außer Frage. Das wissen wir auch. Und da gab es dann. Leute, die halt einfach so grundsätzlich die Ansätze gechallenged haben, haben gesagt, so brauchen wir überhaupt Security? Sollte es nicht einfach so sein, dass wir um die besten Köpfe buhlen und so weiter und wir müssen einfach besser, schneller sein und wenn jemand unsere Daten hat, so what? Also wir sind trotzdem schon in der Zeit wieder weiter vorne als du und
ja, aber das geht doch jetzt, also diese Idee, die finde ich ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen, aber die geht doch jetzt komplett konträr mit dem, was du sonst so immer sagst, oder?
Also von wegen. Ja, jemand, der aus dem Open-Source-Bereich kommt, das ist ja quasi das, was es vorlebt. Also macht Contributions, macht
das besser schon, die Welt. Das, ne?
Schon, das ist doch schon genau der
Part. Aber ich meine jetzt im Gegenüber der Datensparsamkeit zum Beispiel, weißt du?
Naja, Datensparsamkeit, also das sind ja unterschiedliche Daten. Ne? Also das eine sind Daten, die mich als Person, als Charakter definieren.
Okay.
Ja? Und das andere ist Wissen, welches eigentlich maximal verteilt werden sollte, um gesamt betrachtet, also wenn wir keine, ich meine, das ist natürlich alles ein sehr, sehr fragiles System, in dem wir uns bewegen. Und ich glaube auch, das ist etwas, was man sich immer wieder stärker bewusst machen muss, dass auch wenn es um Datensparsamkeit geht und so weiter, viele Leute sich ja dann auf die Position einlassen zu sagen, ich habe eigentlich nichts zu verbergen. Mhm. Und das ist so ein Grundvertrauen, glaube ich, was die Menschen in die Stabilität unseres Systems haben. Und ich weiß gar nicht, ob das so wahnsinnig stabil ist. Und ich glaube, im Moment ist es gerade so eine Phase, wo sich das auch zeigt. Also, dass da Strömungen kommen, die
ja, also haben. Es ist natürlich eine interessante Idee zu sagen, auf der einen Seite, naja, wir konzentrieren die Security-Mechanismen in Zukunft hauptsächlich auf diese persönlichen Daten und versuchen aber, die Security eigentlich von den allgemeinen Daten, von dem Wissen irgendwie fernzuhalten, um da einen positiven Effekt zu erzielen, Wissen zu teilen. Aber es gibt natürlich extrem viele Bereiche dazwischen. Also, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass in irgendwelchen Ländern irgendwelche NGOs arbeiten, die da kritische Berichte schreiben über die Situation in dem Land oder sowas in der Richtung, dann sind das jetzt keine persönlichen Daten, das sind das schon allgemein zugänglich wichtige Daten, aber trotzdem sollten sie natürlich geschützt sein. Also es gibt natürlich viele Bereiche dazwischen. Ob man da in Zukunft seine Haltung gegenüber dem Teilen, und da kommen wir ja wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben mit Satya Nadella, dass man sich mehr öffnet, dass Microsoft sich stärker geöffnet hat, stärker mit anderen zusammenarbeitet. Und ich glaube, das muss in Zukunft der generelle Charakter werden.
Ja, da kommt mir gerade auch so ein bisschen die Idee. Ich meine, Thema Klimaschutz ist ja im Moment auch recht aktuell. Und das, ich habe vor kurzem gelesen, gehört, keine Ahnung, dass ich glaube, die Big Five oder sowas sind für 70% und die großen 13 Länder sind eigentlich für den kompletten CO2-Ausstoß dieser Welt
verantwortlich,
genau. Und du hast natürlich dann Länder wie, das war ein cooler Begriff, die Chinesen sagen, wie haben sie, sie haben so ein Recht auf fortschrittbedingtes CO2-Ausstoßrecht oder sowas, ne? Weil wir haben schon so viel rausgeschmissen, deswegen dürfen die das jetzt auch und darauf berufen sie sich auch. Ich denke, Indien tut es wahrscheinlich ganz ähnlich. Und wir sind eigentlich, also wenn wir wirklich dem Klimawandel, jetzt primär dem CO2-Ausstoß irgendwas entgegenwirken müssen, dann müssen wir eigentlich in diese Länder gehen und es denen schmackhaft machen. Ja, und das müssen wir über eine Form von Geld, Knowledge Sharing, keine Ahnung was tun, sonst werden wir dieses Problem sicherlich nicht lösen, will ich gar nicht sagen, aber zumindest mal verzögern können, bis wir es geschafft haben, irgendwie andere Planeten zu besiedeln und dann hier abzuhauen.
Ja. Ja. Also, liebe Herrles-Hörer, ihr merkt, uns gehen die Themen nicht aus, wenn Christoph Hagenschmidt bei uns ist. Genauso ging es uns auch die ganze Zeit im Projekt. Ich finde, wir sollten das wiederholen zu gegebener Zeit. Ich glaube, wir müssen uns auch gar nicht vorbereiten. Wir müssen uns einfach nur zu dritt in den Raum stellen und anfangen zu reden. Das klappt vorzüglich. Marco, was denkst du?
Genau, wenn es gut läuft, das nächste Mal dann direkt vom Mars.
Oder vielleicht wirklich aus dem Friseursalon.
Richtig, damit wir das tatsächlich alles ein bisschen trimmen. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Danke, tschüss.